Die Menschen, die zu mir kommen, sind Menschen, die neugierig sind auf eine Veränderung. Man läuft sozusagen plakativ jeden Tag einen Marathon. Und die Angst ist ja genauso wie die Liebe einer der zwei größten Emotionen, die wir haben können. Dieses Thema von Selbstmitleid anstatt Selbstliebe und selbst quasi Fürsorge.
Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich, Now, die Health Podcast bei Alpha Towern. Daniela und Bernhard Sebastian Lürzer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
Wenn Veränderungen vor der Tür stehen, scheitern Individuen und Organisationen allzu oft, weil diese Veränderungen einfach nicht gewollt oder zu schwer umzusetzen sind. Allzu oft siegt die Macht der negativen Gedanken. Wir verurteilen uns selbst und die Umstände, drängen auf Anerkennung, kontrollieren Ergebnisse und damit andere, helfen anderen zwanghaft, vermeiden das Unangenehme. So bleiben mentales Wohlbefinden, gesündere Beziehungen und Leistungsfähigkeit in Hochphasen, aber auch große Change-Themen einer Organisation, wie zum Beispiel mehr Diversität oder innovative Lösungen für den notwendigen Wandel auf der Strecke. Unser heutiger Gast ist keine Change-Managerin, aber sie weiß, warum viele Schwierigkeiten haben, aber oftmals scheitern. Herzlich willkommen in unserer heutigen Folge, Habit-Coach und Speakerin Eva Gruber.
Hallo.
Liebe Eva, vielen Dank, dass wir heute mit dir unsere Folge gestalten können zum Thema Befreie dich von lästigen Gewohnheiten. Wir finden, dass das ein sehr spannendes Thema ist, denn ich habe mich persönlich gleich mal ein bisschen angesprochen gefühlt und habe mir gedacht, naja, so die eine oder andere Gewohnheit, die ist mir auch ein bisschen lästig und ich glaube, dass das doch eine breite Masse ansprechen wird.
Ich glaube, das hat jeder, hat so Gewohnheiten, die was
lästig
sind.
Keiner hat den schwarzen Gürtel, sagt einer meiner eigenen.
Genau, keiner hat den schwarzen Gürtel.
gut gesagt. Liebe Eva, welche Stationen in deinem Leben haben dazu geführt, dass du da bist, wo du heute stehst, als Habit Coach sozusagen?
Ja. Ich glaube, das sind so die Kerben im Leben. Und diese Kerben im Leben ist halt auch eine Phase oder Phasenmoment im Leben, wo es einfach nicht so leicht läuft, weil was passiert mit mir, mit etwas in meinem Umfeld. Und da könnte ich jetzt, glaube ich, einige Kerben sozusagen erzählen. Ich glaube, rückblickend, das Spannendste ist dann doch, was in der Kindheit passiert. Da gab es bei mir einen Moment als sechsjähriges Mädchen, wo einfach in der Familie sehr viel passiert ist. Es gab einen Selbstmord in der Familie. Und das hat mich natürlich auch schon als junges Wesen sehr geprägt, weil es auch meine Familie sehr geprägt hat. Und dann kam jetzt Weiterdenken, quasi so fast forward, bis zu 20 Jahre später und auch noch weiter. Verhaltensmuster haben sich einfach ausgeführt oder ausgeprägt, die mich dann eben weiter sehr begleitet haben. Und zwar Verhaltensmuster, die mir gar nicht so viel geholfen haben. Im ersten Moment ja, weil eben Trauer, Unsicherheit, das Gefühl von, ich will keine Last sein, einfach wirklich mich sehr geprägt haben. Und ich habe im ersten Moment Verhalten gelernt, was eben mir geholfen hat. Aber dieses Verhalten hat dann eben mit der Zeit sich aufgebaut zu einem ungesunden Verhalten. Ja, es steht mir eigentlich heute im Weg. Und das führt dann eben im Erwachsenenalter unter anderem dann auch zum Burnout und so weiter. Und ich hatte sicherlich auch in diesen einzelnen Stationen als Jugendliche hatte ich eine Magersucht, eine Depression, die aufgebaut hat. Als junge Erwachsene mit dem ersten Startup hatte ich eben einen Burnout am Ende. Man sieht eben schon, dass diese Kerben im Leben eben die Phasen war, wo ich eben wirklich etwas erlebt habe, was eben schon sehr prägend war und wo ich im ersten Moment nicht gewusst habe, wie gehe ich damit um oder eben auch keine Unterstützung hatte. Und habe dann versucht, meinen eigenen sozusagen Weg zu finden, meine eigene Antwort. Aber eben, das führt dann oft zu Verhaltensmustern, die gar nicht so gesund sind. Und ich glaube, eine vielleicht noch zur Ergänzung. Hier hat das selbst einmal eine Therapeutin gesagt, mit der ich unbedingt auch gearbeitet habe. Also auch ich war natürlich aktive Unterstützung. Sie hat auch gemeint, Menschen suchen sich oft einen Beruf, wo sie auch wirklich eine Antwort auf die Herausforderung des eigenen Lebens finden. Also ein Anwalt, eine Anwältin versucht auch oft, eine Gerechtigkeit zu erzielen, weil sie vielleicht in der eigenen Vergangenheit Ungerechtigkeit erfahren hat. Und wenn ich das auf mich übersetze, dann war vieles in meinem Leben eher traurig oder auch negativ in gewissen Etappen sozusagen. Und ich versuche auch jetzt durch meine Arbeit mehr ins positive Denken und sich selbst und andere führen zu kommen. Also das ist quasi vielleicht meine Antwort auf diese sozusagen Erlebnisse.
Und hast du da, wie du da in der Jugend warst oder bei dem ersten Startup und du da ins Burnout gerutscht bist, hat dir da irgendwer geholfen? Warst du da auf Therapie oder wie hast du da wieder rausgefunden?
Ja, also wenn ich diese Erlebnisse insgesamt anschaue, von Verlust in der Familie, Magersucht und sonstiges, war ich sozusagen sehr oft in einer Situation, wo die Menschen nicht wussten, wie sie mit mir umgehen. Also sowohl die professionelle quasi Begleitung als auch natürlich die Familie. Es gab oft wenig Ärzte bis gar keine oder Therapeuten, die das wirklich schon verstanden haben damals. Das war damals noch sehr neu, das war noch kein größeres Thema für die Masse sozusagen. Und auch meine Familie war eben sehr besorgt, wusste aber trotzdem nicht, wie geht man damit um mit einem jungen Menschen, der einfach sehr dünn ist, eben de facto auch nicht wirklich leben will. Das heißt, es hat an professioneller Unterstützung gefehlt, ja, auf allen Ebenen. Und auch beim Burnout. Ein Burnout ist etwas, was sehr schleichend kommt. Das ist ja nicht von heute auf morgen da. Das baut sich ja auf. Man wird ja mit der Zeit immer tauber, sage ich immer. Ja. Das muss man auch mal gut beobachten von außen und natürlich auch von innen. Und deswegen ist es auch oft sehr schwer, wirklich von außen als von innen zu erkennen, was brauche ich jetzt und wann ist es soweit, auch diese Unterstützung sich zu holen.
Also, dass man sich einfach trauen sollte, Unterstützung zu holen.
Das, glaube ich, ist schon so der erste Schritt, der sehr schwierig ist.
Ich glaube, dass jetzt vielleicht auch immer leichter wird, weil das Thema oder die Themen dann doch offener werden, gell? Wenn es einem jetzt nicht gut geht, da wird die Gesellschaft jetzt schon offener dafür.
Genau. Und wie ihr sagt, also je häufiger etwas passiert, desto eher ist man natürlich mit dem Thema vertraut. Ja?
Ja.
Und desto eher kann man auch bei sich quasi mal anfangen zu überlegen, wie geht's mir eigentlich mit dem Thema? Und das Ganze bekommt dann eine gewisse Sprache. Ja, Menschen haben eine Sprache dafür, haben die Wörter dazu, sich auszudrücken, haben die Sprache dafür, eine Frage zu stellen. Und trotzdem ist es halt so spannend, dass der Alltag uns so sehr ablenkt von diesen wichtigen Fragen oder von diesen wichtigen Antworten. Und entsprechend bleiben wir trotzdem in diesem Radl, wo auch immer wir uns quasi bewegen, in diesem Radl und kommen quasi nicht auf diese sehr wichtigen und auch spannenden Fragen und Antworten.
Stimmt, also wir haben natürlich auch ein bisschen an Bezug. Wir haben in unserer Familie, unsere Eltern sind auch beide schon an einer schweren Krankheit verstorben und haben das jetzt im Nachhinein gesehen auch so verabsäumt, das professionell aufzuarbeiten. Es ist ja jeder irgendwie mit seiner Trauer halt umgegangen und ja, das jetzt im Nachhinein gesehen wäre das sicher hilfreich gewesen, wenn man das auch getan hätte, aber ja, wie du jetzt sagst, jeder geht damit anders um, aber um jetzt zu dem Thema, es ist halt dann, wenn man wieder in den sogenannten Alltag kommt, gibt es halt so gewisse Verhaltensmuster oder eben auch Gewohnheiten, wo man dann abgelenkt wird und wo man das, weiß nicht, unterdrückt, kann man eigentlich sagen, oder? Wegschiebt.
Ja, sehr sogar. Das Thema.
Sich in die Arbeit stürzt und damit das einfach nicht mehr präsent ist.
Ja, also es gibt viele Verhaltensmuster, wie du sagst, die uns sehr schnell davon ablenken, eben nicht in dieses nicht leichte Thema reinzugehen. Es ist ja alles etwas, was eher unangenehm ist, weil man eben nicht erfahren ist. Und alles, was unangenehm ist, weil die Erfahrung, weil die Fähigkeit fehlt, das schiebt man halt leicht weg. Auch eben als Person, die oft schon sehr viel Erfolg hatte, die eben sagt, ich kann ja eigentlich sehr vieles. Da hat man dann eben andere Prioritäten. Und deswegen kommen da Verhaltensmuster wie Leistungsgetriebenheit sozusagen in den Weg. Die sagen, ich habe ja da Ziele, ich habe ja da auch etwas, was ich erreichen will. Ich will ja da auch Erfolge haben, Anerkennung haben, vor allem die von außen. Und da kann ich jetzt gar nicht sozusagen aufmachen, sozusagen schwach werden, in dieses Unangenehme reingehen.
Mhm. Ja.
Was sind dann die häufigsten die häufigsten Verhaltensmuster deiner Klienten oder wer kommt da zu dir? Gibt es da unterschiedliche Muster, die was sagen, ich habe Burnout oder mir geht's wahnsinnig schlecht, ich habe nur schlechte Gedanken, oder was rätst du denen?
Mhm. Also die Menschen, die zu mir kommen, sind Menschen, die neugierig sind auf eine Veränderung. Das ist ganz wichtig für mich. Zu mir kommt keine Person, die sagt so, ich bin geschickt worden. Also das heißt, sie sind von selber neugierig, spüren, es braucht eine Veränderung. Mhm. Und sie wollen hier einen gewissen neuen Weg gehen. Und das ist schon mal die wichtigste Definition oder eben auch Eigenschaft dieser Menschen. Und diese neugierigen Menschen sind per se bei mir eben unternehmerische Menschen, also Unternehmer, Führungspersönlichkeiten, natürlich auch dabei Gründer und GründerInnen. Natürlich kommen auch ganze Teams oder Organisationen. Und somit sind es eben diese Menschen, die Veränderung brauchen oder wollen und entsprechende Neugierde mitbringen. Ja, weil das ist auch schon der erste Punkt, der quasi zum Scheitern führt, ist, dass man etwas gar nicht will. Also man glaubt, man will es, aber es ist eher ein Sollen oder Müssen. Und entsprechend quasi pusht man sich in eine Richtung, die gar nicht gewollt ist. Das ist mal Antwort Nummer 1. Mit wem eigentlich packe ich hier an? Mit welchen Themen kommen die zu mir? Mhm. Das Schöne ist ja, dass man, sobald man sagt, hey, ich hole mir da Unterstützung, unter Anführungszeichen Hilfe, das schönere Wort für viele ist ja Unterstützung, Begleitung als Hilfe, das kann man hier akzeptieren, dann hat man ein Thema im Kopf und glaubt, das ist das Thema, mit dem ich quasi in diese Unterstützung, in diese Begleitung komme. Und dann ist es bei mir oft so, dass die Menschen kommen mit Themen wie leistungsnatürlich Fähigkeit, Themen wie eben sozusagen auch mehr erholt sein, im Sinne von mehr Fokus zu haben, mehr Energie zu haben. Und das Spannende ist dann schon, dass natürlich vor allem in den ersten Einheiten es ganz, ganz wichtig ist, gemeinsam wirklich neugierig zu werden und zu entdecken, was wirklich das Thema ist. Mhm. Ja? Wir nehmen an, die wissen es, weil eine Ratio, der Kopf uns sagt, das muss es ja sein. Ja? Wir glauben auch, in ein, zwei Einheiten hat sich das erledigt. Ja, und das Wichtige ist wirklich, dass wir diese Fähigkeit des Entdeckens, des Neugierigwerdens wirklich wieder lernen. Das ist etwas, was man als Kind eben wirklich mehr in sich hatte. Und irgendwo geht es dann verloren, diese Fähigkeit des Entdeckens, des Neugierigwerdens und Seins. Und dann nehmen wir ganz viel an. Wir bauen auf ganz viele Annahmen, aufgrund von Erfahrungen, aufgrund von eben Wissen eben auf. Und das ist das Schöne, dass wir dann in den ersten Einheiten erst wirklich entdecken, was ist das wirkliche Thema? Ja, was lassen wir uns hier wirklich ein? Und was kann damit dann auch ein gewisser Weg sein in diese Begleitung? Und das ist auch nicht bei mir eine einmalige oder zweimalige Einheit. Das ist wirklich ein Weg, den wir gehen. Mhm. Und entsprechend macht man hier Themen auf. Kurz noch ein Input von mir. Was sind häufige Themen, die am Ende dann rauskommen? Leistungsgetriebenheit anstatt Leistungsorientierung. Rastlosigkeit anstatt Fokus. Zufriedenstellen anstatt auf sich zu achten, auf sich zu eben schauen, im Kopf quasi zu verhaften, stecken zu bleiben, als in die Intuition, ins Gespür zu kommen und damit natürlich auch ins Menschliche. Auch oft dieses Thema von Selbstmitleid anstatt Selbstliebe und selbst quasi Fürsorge. Also mehr so im Opferverhalten zu verhaften, als wirklich ins Tun zu kommen, eben mit dieser Selbstliebe, mit dieser Selbstempathie. Das sind aber klassische, typische, aber eben nicht immer.
Ich glaube, Selbstmitleid, das geht schneller, dass man da hineinverfällt, als wie Selbstliebe.
Absolut. Also der Mensch, du bist voll am richtigen Weg. Also auch die Wissenschaft, die Neurowissenschaft sagt uns das ja, dass leider Gottes heutzutage der Mensch so programmiert ist im Kopf, dass er in 4 von 5 negativen Reaktionen, die eben fordern, auch negativ reagiert. Das heißt, der Kopf ist wirklich so programmiert, dass er wirklich sehr schnell negativ antwortet. Mit einer Angst, mit einer Sorge, mit einer Wut, mit einem Zweifel, mit einer Unsicherheit, was auch immer diese negative Reaktion
ist. Aber woher kommt das? Ist das? Ich habe einmal gehört, Angst im Prinzip ist ja auch etwas Positives, oder? Weil das hat uns ja vor Jahrhunderten das Überleben gerettet, oder? Also nach dem Thema, wenn ich einen Säbelzahntiger sehe und ich habe Angst, dann weiß ich, passt, ich muss jetzt weglaufen. Also jetzt ganz bildlich und banal gesprochen.
Absolut.
Also Angst ist ja auch was Positives. Hat sich das über die Jahrhunderte so aufgebaut, dass das Angstgefühl schneller kommt wie was Positives? Oder das Negative eher wie das Positive?
Ja, und das ist auch wirklich so, wie du sagst, das hat sich aufgebaut, das Gehirn hat sich so entwickelt. Wenn man beim Tiger bleibt, bei diesem Bild, früher war es ja schon so, dass man eben mit der Natur gelebt hat. Und in anderen Ländern war es der Tiger, bei uns war es vielleicht der Wolf, der eben gefährlicher war. Und dann hat man natürlich schon begonnen, sich zu schützen als Gemeinschaft, als Dorf. Wenn man dann eben mit der Zeit aber doch immer mehr diese Aufgabe hatte, dann hat man natürlich auch immer wieder mal Sorge gehabt, dass da was passiert. Und diese Sorge, ja, hat dann eben so quasi zu einer gewissen Irritation oder zu Fehlverhalten auch geführt. Und wenn man dann immer schreit, ah, der Tiger, 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 der kommt, ich höre ihn schon, ja, dann kann das in 1 von 10 Fällen wirklich der Fall sein. Und dann ist es gut, dass diese Person sehr aufmerksam war, ja. Aber in den anderen 9 Fällen ist es eben nicht so gewesen. Und diese Überreaktion hat auch eben beim Dorf, bei der Bevölkerung, bei den anderen auch eine Reaktion. Und zwar so, was ist denn los mit dem? Warum ist er so hysterisch? Ja. Und dem glauben wir gar nicht mehr. Und zusammengefasst ist es wirklich so, dass das Gehirn sich über diese ganzen auch Jahrhunderte auch so entwickelt hat, dass man eben eher in die Verteidigung geht, als eben in das Offen, das Aufmachen geht. Und entsprechend reagieren wir eher mit dem Negativ, mit der Skepsis, mit der Angst. Und die Angst ist ja genauso wie die Liebe einer der 2 größten Emotionen, die wir haben können. Was du vorher angesprochen hast, ist mehr so, wir müssen unterscheiden lernen, was ist echt eine Gefahr. Ja, eine Gefahr fürs Leben. Und was ist nur ein Risiko? Und kann ich das Risiko quasi für mich verstehen? Kann ich es einschätzen? Kann ich eine Maßnahme setzen, um dieses Risiko auch zu reduzieren?
Werbung.
Gerne möchten wir Ihnen heute unseren Premium-Partner Biogena aus Salzburg vorstellen. Biogena-Produkte zeichnen sich durch qualitativ hochwertige Rohstoffe, strenge Kontrollen und die intensive Forschungsarbeit des Biogena-Wissenschaftsteams aus. Die akademischen Experten haben sich der Erforschung von Mikronährstoffen, Diagnostik und Lifestyle-Veränderung verschrieben und folgen Entwicklungsziel der Vereinten Nationen Good Health and Wellbeing. In streng nach wissenschaftlichen Kriterien durchgeführten Studien werden natürliche Substanzen und deren Wirkung für die Gesundheit untersucht. Die zusätzliche Analyse wissenschaftsbasierter Daten und die Fakten ermöglicht genaue Angaben über die optimale Dosierung von Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Neueste Erkenntnisse der Medizin, der Ernährungswissenschaft und der Biochemie sind die Basis unserer Arbeit. Ein ausgewähltes Sortiment ist ab sofort bei uns im Health Resort in Mini-Bundles erhältlich.
Werbung Ende.
Ja, ich überlege gerade, also ich kann einem folgen, ja, das ist schon, man muss im Prinzip sich das so aneignen, dass man wirklich das Risiko und Angst und alles ein bisschen trennen kann, aber ich stelle mir das total schwer vor, also ich nehme mich da selber gar nicht außen vor, ich glaube halt, in der heutigen Zeit, da muss man echt an sich arbeiten, weil man muss schon auch irgendwo sagen, dass mit Angst viel Geld und Unfug gemacht wird. Ja. Also Unfug betrieben wird und viel Geld gemacht wird. Ne? Also mit der Angst kann ich viel tun. Egal, ob das jetzt Blackout ist oder Krieg oder Bedrohung oder mit Kindern, schützt dein Kind, gib ihm das oder sprüh's, wie auch immer. Also es gibt so viele Sachen, was Menschen wiederum ausgenutzt werden, weil mit Angst dann Geld gemacht wird, weil da Unfug betrieben wird. Und darum ist es umso wichtiger, dass man da an sich arbeitet, weil ich glaube, dass das wirklich äußerst schwierig ist. Ist das eigentlich, gibt es da Studien, ist das überall so in der Gesellschaft oder ist das nur in unserer westlichen Gesellschaft so?
Also die Studien kenne ich jetzt nicht explizit, aber ich weiß, es hat sehr viel mit Konsumverhalten zu tun. Mediales und auch sonstiges materielles Konsumverhalten. Ja. Und entsprechend kann man natürlich über diese Medien, über diese Kommunikation eben auch diese Botschaften verteilen. Ja. Und es ist schon so, dass man eben über die Angst eben mehr, wie er sagt, auch kontrollieren kann. Auch wenn ich eben Klienten befrage, gibt es mal Beispiele von Situationen, die euch quasi interessieren, dann kommen sie meistens mit Situationen, die eben von der Angst sozusagen geprägt sind. Ja, das heißt, auch hier schon, quasi so ein Fallback, auch unser Gehirn sagt auch hier schon, ich kann jetzt mit irgendeiner Idee kommen, die wir eben dann auch behandeln, denke ich mir gleich mal die größten Herausforderungen eben sozusagen aus, die ich bisher hatte. Ja, anstatt, was sind die Möglichkeiten, die ich eigentlich habe? Ja, also dieser Mindset, dieser Shift sozusagen, diese Veränderung von Herausforderung in Möglichkeit oder eben auch Problem in quasi auch Geschenk sozusagen, das ist gar nicht in uns drinnen. Ja, Und deswegen baut eben sehr, sehr viel in unserer Gesellschaft, in den Medien, beim Konsum auf das Thema Angst auf. Weil das ist etwas, was die Menschen eben sozusagen wirklich sozusagen lösen, bekämpfen wollen. Anstatt eben sozusagen zu wechseln in das andere Mindset, was gibt's eigentlich für Möglichkeiten, wo kann ich mich quasi selbst oder anderen in die Hand nehmen, um etwas zu ermöglichen, um daraus wirklich auch unter Anführungszeichen ein Geschenk zu machen. Und das ist ja eine viel positivere sozusagen Methode, ein Zugang und schafft schon einmal viel mehr Leichtigkeit, Raum, Neugierde, Kreativität.
Absolut, absolut. Mhm. Was ist eigentlich eine Gewohnheit? Wie definiert man das?
Ja, also wenn ihr an euch selber denkt, an den Alltag, den wir natürlich auch jeden Tag leben, gibt es ja ganz, ganz viele Gewohnheiten im Verlauf des Alltags. Das ist, wie man in der Früh aufsteht, das ist, keine Ahnung, wie man am Morgen im Badezimmer ist, das ist, wie man eben isst, wie man mit Menschen ist, wie man mit sich quasi umgeht, wie man sich eben auch körperlich bewegt und Sonstiges. Und eine Gewohnheit ist damit ein automatisiertes Verhalten. Ja, also unser Kopf kann hier wirklich auf Autopilot schalten und kann hier wirklich ein Verhalten abspulen, das unser Kopf, unser Körper sehr gut kennt. Und das braucht auch der Kopf, weil man läuft sozusagen plakativ jeden Tag einen Marathon. Ja, das Gehirn hat ganz viel eben natürlich Kapazität, aber eben muss auch ganz viel erledigen für uns, braucht dafür sehr viel Energie. Ja, deswegen brauchen wir auch eine gewisse Ernährung, auch Schlaf und Sonstiges. Und damit es für den Kopf ab und zu ein bisschen leichter geht, gibt es eben diese Gewohnheiten, wo man wirklich auf Autopilot umschalten kann und etwas quasi abspult. Und jetzt kann man natürlich sagen, Gewohnheiten haben jetzt zwei Seiten der Medaille. Die eine Seite ist die gewollten, bewussten, die gesunden, die unterstützenden Gewohnheiten. Und natürlich gibt es ganz, ganz viele, ja, meistens auch mehr davon, die eben sozusagen die schlechten sind, unter Anführungszeichen. Also die sich jetzt eher so schwer, hinderlich und quasi im Weg stehend anfühlen.
Und wie kann man jetzt so Verhalten ändern oder und Gewohnheiten steuern, dass man sagt, okay.
Also mehr in die positiveren Gewohnheiten. Genau. Das ist ja immer die Schwierige, dass du mehr, also dass du in das Positive kommst.
Ja, da haben die Leute sehr gerne eine schnelle Antwort. Die gibt's leider nicht. Deswegen arbeitet man eben mit Menschen wie mit mir und anderen eben in einem quasi Prozess oder sozusagen auf einem Weg, das herauszufinden. Verhaltensveränderung ist wirklich ein großes, großes Thema, das Thema eben Behavior Design oder Behavior Change. Da gibt es eben sehr wichtige Methoden, die auch international eben sehr führend sind. Wichtige Universitäten wie Stanford und Co. arbeiten daran, wie man eben da forschen kann, wie man eben Methoden ableiten kann, die wirklich auch funktionieren können. Und trotzdem will ein Mensch diesen Quick Fix. Ja? Also quasi von heute auf morgen hätte ich bitte gerne diese Gewohnheit oder eben diese auch dann abgestellt, sozusagen reduziert. Und ich habe viele Kunden, die kommen und mit einer Liste kommen an Gewohnheiten, die sie eben ab morgen starten wollen, die natürlich dann auch viele sind und auch überfordern. Gewohnheiten muss man langsam starten und man muss sie eben klein machen, denn wenn man sie klein macht, werden sie einfach und risikofrei. Schauen wir es uns an. Ist jetzt auch ein Hotel ein Ort, wo man eben auf Gesundheit schaut, holistisch. Wir wissen alle, wie wichtig die Ernährung, die Bewegung, der Schlaf sind. Was aber auch ganz, ganz wichtig ist, das zeigt auch eine Langzeitstudie von Harvard, ist das Thema der Beziehungen. Ja, wie kann ich gesunde Beziehungen gestalten, wachsen lassen? Gesunde Beziehungen sind wirklich einer der wichtigsten Faktoren, um wirklich glücklich und gesund alt zu werden. Ja. Mhm. Und bleiben wir mal bei diesem Thema gesunde Beziehungen, weil es ist etwas, was uns alle betrifft. Wir sind ständig in Resonanz mit uns als Familie, mit uns eben als Team, mit anderen Menschen am Bauernmarkt, auf der Straße, wo auch immer, wo man sich auch zufällig trifft. Und es geht einmal darum, in einem ersten Schritt zu schauen, was ist eigentlich die gewünschte Veränderung, die ich haben will? Also kann ich mir ein Bild davon malen, wie die Veränderung dann sein soll? Und man nennt das kein Ziel, sondern eine Intention. Also das eine gewisse Absicht, wie sich etwas verändern darf. Und man kann dieses Bild wirklich sich auch wirklich ausmalen. Was ist dann anders? Wie zum Beispiel, ich möchte präsenter sein, indem ich mehr fokussiert bin. Ja, ich möchte präsenter mit anderen sein, indem ich mehr fokussiert bin. Und dann überlegt man sich eben wirklich, was sind die Verhaltensweisen, ja, die da eben sozusagen unterstützen könnten. Ja, einfach, ich könnte dreimal tief durchatmen, bevor ich etwas sage, das teile. Ja, ich könnte mich bewusst hinsetzen, das Telefon weglegen, damit ich wirklich präsent bin. Ich kann meiner Innenstimme, die sagt so, weiter, 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 es geht weiter und so weiter, auch mal quasi eine Antwort geben, wie zum Beispiel, danke, ich brauche dich gerade nicht, ich bin gerade in einer vollen Ruhe und präsent und entsprechend möchte ich hier sein. Und diese ganzen Ideen für diese Verhaltensweisen, die sucht man mal ganz neugierig. Und heißt jetzt nicht, dass wir alle diese Ideen auch umsetzen, sondern wir picken uns ein paar davon raus, die wirklich besonders wirkungsvoll sind, die auch gewollt und motivierend sind. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil sehr oft sind wir eben, wie vorher gesagt, in diesen Annahmen. Wir glauben, wir wissen es, weil wir es wo gelesen haben, in einem Artikel, in einem Buch, jemand hat es empfohlen und entsprechend kommen wir schon mit der Liste. Wir müssen mal wirklich wieder ganz, ganz neugierig werden. Was ist die echte Intention? Also diese gewünschte Veränderung, in welche Richtung möchte ich mich wirklich entwickeln? Dann wirklich voll neugierig werden, was sind alles die möglichen Verhaltensweisen, die ich mir vorstellen kann. Also da kann man wirklich mit einem Zauberstab herkommen und sagen, okay, von großen bis kleinen Verhaltensweisen kann ich mir vorstellen. Und dann eben bricht man runter, welche von diesen sind wirklich wirkungsvoll für diese Intention, welche sind wirklich für mich quasi motivierend und damit gewollt. Ja, und dann wird es ziemlich klein gemacht, alles wenn es geht. Also wirklich je kleiner, desto einfacher, desto risikofreier. Und man macht wirklich eine Gewohnheit draus und versucht, die wirklich zu üben.
So, dass man die jeden Tag einbaut, so.
Das hängt vom Thema ab. Das Thema ist wichtig, ob das eine tägliche Gewohnheit ist oder eine wöchentliche Gewohnheit. Okay. Ja. Die Empfehlung ist schon, dass wenn man eben eine Gewohnheit starten will, dass man sie eben so oft wie möglich wirklich auch üben kann. Weil Gewohnheiten sind wie Sportarten, wie sonstige Fähigkeiten im beruflichen Alltag, wie, keine Ahnung, empathische Kommunikation, eine Spielwiese und damit ein Übungsfeld. Ja, und je öfter man das eben wirklich anwenden kann und damit eben dabei üben kann, desto eben leichter kann man entdecken, ist das schon die Gewohnheit, so wie ich sie haben möchte? Oder gibt es da eine Anpassung, sozusagen eine Iteration? Wie kann ich es noch für mich stimmiger machen, leichter machen? Wie kann ich hier quasi schrauben an den einzelnen sozusagen Elementen?
Und hast du mehr Männer oder mehr Frauen oder mehr Ältere oder Junge? Kommen auch Jugendliche zu dir, die wollen schon sagen, boah, ich glaube wirklich, ich muss was verändern. Wie sind da deine Klienten? Yeah.
Für mich ist wichtig, dass ich an der Lebensrealität der Menschen, mit denen ich arbeite, sehr nah dran bin. Ja, also diese Lebensrealität wirklich zu kennen, weil ich sie selbst erlebt habe. Und zwar idealerweise eben sozusagen in jüngster Vergangenheit, ist für mich ganz, ganz wichtig. Für viele ist es auch im Beruflichen sehr fordernd, dass sie einfach in dieser Lebensrealität nicht mehr dran sind. Und das habe ich in meinem ersten Start eben dann bemerkt, dass ich schon langsam weg bin von dem. Das führt eben auch oft zu einer gewissen Überforderung, entsprechend auch Erschöpfung. Also an dieser Lebensrealität dran zu sein, ist mir ganz wichtig. Und deswegen ist meine Zielgruppe zwischen Beginn 30, Mitte 20, Ende 20 bis eben bis Mitte 60. Ja. Okay. Und wie gesagt, da wirklich in diesem entweder Gründer, Unternehmer, Führungskräfte und Teams, weil ich eben hier erstens meine Erfahrung selbst gemacht habe, meine Geschichten selbst quasi für mich gegangen bin und erlebt habe. Und weil ich auch damit mich reinversetzen kann in ihre Schuhe, ihre Sprache eben auch wirklich verstehe. Und damit bin ich halt auch authentischer, weil ich halt wirklich eben da reingehen kann.
Okay.
Im Prinzip ist es halt auch so bei dem Thema, dass ich große Portion Geduld mitnehmen muss. So kommt es mir natürlich auch vor. Und
also es geht nicht
man darf
vor,
natürlich auch da nicht mit sich selbst zu hart sein, ne? Weil es halt gerade einmal am Anfang stockt und nicht gleich geht, geben, glaube ich, viele auf und sagen, naja, ich bin für das eh nicht gemacht oder ich bin eh schwach dafür. Ich glaube, da muss man schon sehr viel Geduld mitnehmen und ich vergleiche das ein bisschen mit dem Krafttraining. Na, es gibt die Leute, die ihr Hantel anschauen und die Muskeln wachsen und dann gibt es Leute wie mich, die das drei- und vierfache tun müssen und richtig und zu irgendeinem
gewissen Ergebnis zu kommen. Ja, aber das ist immer das Vergleichen. Gell? Das ist gerade das Schwierige, wo man dann sagt, man vergleicht sie immer mit wen.
Ja, das
also ist schon immer. Aber ich meinte jetzt, du brauchst die Geduld, ne? Du darfst mit dir selbst nicht so hart sein und sagen, okay, das sollte ja möglichst für ein Leben lang halten, also kann es ja nicht von heute auf morgen passieren.
Ja.
Also schwierig.
Es ist total schwierig. Es fängt ja schon ganz früh an, dass man sich immer wieder vergleicht. Oder man macht auch als Elternteil diese Fehler, dass man sagt, und wie war der andere jetzt? War der besser wie du? Man macht echt oft schon da in der Kindheit auch die Fehler.
Ja, ich gebe euch zwei Inputs dazu, weil es eben ein Verhaltensmuster anspricht, das eben das Stärkste fast ist. Und zwar, ich nenne das die innere Richterin oder innere Richter, ja, wo man eben ganz, ganz schnell und sehr brutal und sehr stark in dieses Ich bin nicht, ja, oder das ist nicht oder die sind nicht geht. Ja. Die stärkste sozusagen innere sozusagen Richtung oder Kritik und Bewertung ist das Ich bin nicht. Es gibt Studien, es gibt Vergleiche, die eben zeigen, wie Top-CEOs von besten Unis der Welt im Alter von 50, 60 am Ende der Karriere immer noch sagen, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug für meinen Papa, für meine Mama. Ich werde nie ihre Anerkennung bekommen, quasi Verständnis für das, was ich mache, weil ich bin nicht gut genug. Ja, das ist wirklich unglaublich, aber doch der Tenor. Ich hatte auch in den letzten Tagen erst wieder eben Coachings mit diversen auch Geschäftsführern, die auch jetzt im höheren Alter sagen, man glaubt gar nicht im Inneren bei mir, wie geht's bei mir ab. Die Maske nach außen ist da, die funktioniert, aber nach innen gibt's ganz viel eben Kritik an mir, ich bin nicht. Ja. Und wenn wir eben von Verhaltensveränderung sprechen und neuen Gewohnheiten vor allem, dann können wir ganz viele Gewohnheiten gestalten, aber sie werden nicht funktionieren, wenn dieser innere Richter, diese innere Richterin so stark, so laut, so brutal ist. Ja. Ja. Weil das ist die erste Reaktion eben von uns, das ist im Kopf diese Stimme, die sagt, ich bin nicht schnell genug, gescheit genug, locker genug, lustig genug, was auch immer genug. Ja. Ja. Und das nimmt natürlich ganz viel Wind aus den Segeln. Ja, und treibt uns auch in die falsche Richtung. Ja, dann werden wir leistungsgetrieben anstatt leistungsorientiert. Dann werden wir quasi überrational, sprich, wir sind im Kopf feststeckend. Dann, machen wir andere Themen auf, wie sind rastlos und kommen ständig mit unterschiedlichen Ideen, ohne sie jeweils umzusetzen. Ja, und das wäre die erste quasi ganz wichtige sozusagen Baustelle, hier mit viel Neugier reinzugehen, was ist diese innere kritische Stimme, was sagt sie zu mir und wie kann ich darauf antworten? Und du hast gesagt, Geduld ist so eine Möglichkeit. Ich übersetze es noch ein bisschen anders. Die eine Antwort auf diese innere kritische Stimme wäre wirklich Empathie, ja, also Selbstempathie vor allem. Das heißt wirklich mit mir, wirklich eine andere, mit mir einen anderen Weg finden, eine andere Sprache finden, ein anderes Umgehen finden, mich quasi wieder ein bisschen mehr in die Hand zu nehmen und mit viel Selbstempathie, Selbstfürsorge eben da quasi mit mir umgehen zu lernen. Und Geduld ist eines davon. Ja. Also Geduld mit mir selbst ist eine sozusagen konkrete Idee, wie Selbstempathie eben aussieht.
Gibt's da nicht ein paar so kurze, einfache, ganz schnelle Tipps, wenn da das Innere, ich kann das nicht oder ich bin eh zu wenig, dass das wieder weggeht?
Ja, yeah. Sind die Quick-Fixes, die man so gerne hat. Genau. Wie gesagt, alles in dem Kontext von Verhalten verändern ist einfach sehr individuell. Und wenn ich jetzt Tipps gebe, dann bitte kann man die gerne mitnehmen, aber es heißt überhaupt nicht, dass das morgen funktionieren muss. Ja, ich bin keine Person, die auch irgendwo postet, hey, mach mal das, mache ich einfach nicht. Ja, weil es so individuell ist und quasi zugeschnitten werden muss. Aber was ganz wichtig ist, dass wir in diesen Momenten ja sehr im Kopf sind. Ja, also diese Stimmen im Kopf, die sind sehr laut und sehr präsent.
Ja.
Und wir müssen mehr in den Körper gehen und wie können wir das machen, indem wir zum Beispiel 3 tiefe Atemzüge nehmen. Mhm. Ja, das heißt, wenn diese Stimme laut wird, ich bin nicht schnell genug, klug genug, lustig genug, dann zurücklehnen oder eben locker hinstellen und 3 tiefe Atemzüge in den Bauch nehmen. Ja, das hilft dem Gehirn in dem Moment zu unterbrechen, was da ist. Ja, und das ist auch ein erster
wichtiger Schritt. Weil du dich auf was anderes konzentrierst.
Genau, weil du einfach mal wirklich loslässt von dieser Stimme und in den Körper gehst. Ja, für andere ist es nicht das Atmen, es ist ein Durchschütteln. Ja, Hände ausschütteln, einfach Hände ausschütteln, Körper locker durchschütteln. Ja, und auch hier, wir gehen wieder in den Körper. Ja, gehen raus aus dem Kopf. Ja, für andere ist es aufstehen, weggehen. Ja, weil diese Stimme so verhaftet ist mit, keine Ahnung, mit dem Keyboard, mit einem physischen Ort. Ja, also das sind 3 Beispiele. Durchatmen in den Bauch, irgendwas schütteln, sich quasi durchschütteln oder eben aufstehen, sich wegbewegen von diesem Ort, der so prägt.
Und mal rausgehen in die Natur. kurz, voll. Wenn das möglich ist.
Genau, und auch da sind wir wieder beim Thema, so klein und damit so einfach wie möglich zu gestalten. Ja. Das ist wirklich einer der wichtigsten Hebel, wenn es ums Thema Gewohnheiten geht. Und da legen wir uns oft die Latte schnell sehr, sehr, sehr hoch und eben verlangen wir von uns wie hinausgehen, in den Wald gehen. Alles urwichtig, urschön, aber eben es passiert einfach nicht von heute auf morgen und schon gar nicht bleibt's.
Stimmt, absolut. Jetzt hast du es vorher schon angesprochen, ich würde da gerne nochmal fragen, und du hast uns ja da so ein tolles Sheet geschickt mit den Selbstsabotagen. Da haben wir einen Charakter gefunden, der uns interessiert, aber du hast es auch schon angesprochen, der leistungsgetriebene beziehungsweise der Übererfolgsmensch. Ja. Gut, die Charakteristik kann man sich jetzt schon natürlich ein bisschen vorstellen, aber wie würdest du so einen Typ Mensch beraten?
Ja, lass mich trotzdem kurz beschreiben, was diesen Saboteur oder dieses Verhaltensmuster ausmacht. Wichtig für alle von uns ist zu wissen, dass bevor wir ein Verhaltensmuster entwickeln, das uns selbst sabotiert, ja, gibt es eine gewisse Qualität und Stärke, die wir aber zu viel einsetzen und dann kippt das System und man wird quasi selbst sabotierend oder sabotierend. Und beim Leistungsgetriebenen ist die eigentliche Qualität und Stärke, dass man permanent Leistung erbringen kann oder will. Ja. Und dieses Permanente ist dann schon immer wieder das Thema. So Leistung erbringen und auch wollen ist etwas ganz Wichtiges im Sinne von ohne eben Leistung, körperlicher Art, mentaler Art, würden wir auch nirgends hinkommen und jedes Team, jede Führungsperson, auch ihr im Hotel wird sich freuen, wenn ihr ein Team Menschen an Bord habt, die eben Leistung erbringen können und wollen. Ja, das Problem entsteht oder das System kippt, wenn man das permanent will, weil man von außen eine Validierung braucht. Das heißt, die Leistung, die dann zu Erfolgen führen, sozusagen, weil man das Ziel erreicht hat. Idealerweise hat man von innen eine Validierung und sagt so, ich habe es geschafft, ich freue mich für mich, wie gut für mich. Aber die Leistungsgetriebenheit entsteht, weil ich eben die Validierung von außen eben brauche und eben so den Erfolg quasi auch von außen gefeiert werden sehen will. Und jetzt gebe ich eine Metapher noch kurz mit, bevor wir eben in das Lösungs quasi Setting gehen. Stellt euch mal den Berg vor, auch bei euch in Obertauern, die schönen Berge. Und eine Person, die leistungsgetrieben ist, die würde jetzt quasi uns alle ja auf diesen Berg nicht rauf quasi begleiten, im Sinne von anführen, sondern drauf laufen. Ja, du musst so auf den Gipfel laufen. Ja, da wird nicht gegangen, da wird gelaufen. Und wenn man dann am Gipfel oben ist, diese schöne quasi Berglandschaft sich anschaut, dann ist das die erste Person, die gar nicht rumschaut, die schon quasi den nächsten quasi nur Gipfel sieht, der sogar höher ist und auf diesen Gipfel auch wieder quasi losschlürpt. Das heißt, das ist die Person, die wirklich endlos einen Gipfel quasi erstürmt oder die nächsten Gipfel erstürmt, dabei eben ganz, ganz viel auch Stress auslöst bei sich selbst, auch bei den anderen, auch viel quasi verspricht, eben an Zielen, an Erreichung, an Erfolgen, dabei dann aber immer gestresster wird, weil das muss man dann auch wirklich erreichen, damit auch sehr abwesend ist, weil man nicht spürig ist, weil man eben nicht auf andere eben zugeht. Im Endeffekt fühlt sich der Mensch, der dabei ist, das Team, sonstige Mitmenschen wie die Familie, oft auch wirklich als Werkzeug verwendet, weil man eben diesen Erfolg unbedingt für die Validierung von außen eben sozusagen erreichen muss. Ja, und diese Menschen, die leistungsgetrieben sind, die sind sehr hungrig. Das heißt, die brauchen immer mehr Ziele, immer höhere Ziele, die Latte immer höher liegen, diesen Erfolg von außen eben sozusagen gefeiert bekommen. Ja, das ist einmal so das Verhaltensmuster, mit dem wir da zu tun haben. Kurze Frage an euch, ist das stimmig? Gibt es da mal eine kurze?
Absolut, ja. Absolut.
Ja. Gut. Und jetzt haben wir auch hier bei diesen Leistungsgetriebenen das Thema, dass eben die Validierung nicht von innen kommt. Ja, sondern von außen kommt. Und da muss man ansetzen zu sagen, okay, was sind die eigentlichen Intentionen oder Ziele, die ich wirklich habe? Ja, wie kann ich von innen heraus wieder eine Zufriedenheit, eine Selbstsicherheit, einen Genuss auch quasi entwickeln? Und wie kann ich hier eben Schritt für Schritt damit auch neue einmalige oder mehrmalige eben Gewohnheiten, Verhaltensmuster eben entwickeln, um hier wieder in die Leistungsorientierung zu kommen? Ja, ich bin nicht eine, die sagt, Ziele sind schlecht, aber es ist wichtig, Intentionen zu setzen und darauf Ziele aufzubauen. Also zuerst das große Bild zu malen, was will ich wirklich verändern und dann darunter Ziele zu definieren, die realistisch sind, die human sind. Ja, und die Latte ein bisschen realistischer legen und damit wieder leistungsorientiert zu sein und damit menschlich zu sein. Und diese Begleitung im Sinne von, was macht man wirklich, das ist wirklich ein Prozess. Und kurz und knapp zusammengefasst geht es wirklich darum, erstens mal zu erkennen, wie sich dieser Leistungsgetriebene einem wirklich zeigt. Das, was ich vorher erklärt habe, beschrieben habe, kann zutreffen, es kann aber auch anders sich quasi anfühlen. Ja? Und wir müssen wirklich erkennen, wie ist dieser Leistungsgetriebene einem wirklich ausgeprägt. Weil das so wichtig ist, um ihn auch dann zu erkennen. Ja? Und dann geht es rein in auch mentale, viele Übungen, wo man wirklich dann im Moment sozusagen dieses Angriff sozusagen, dieses normalerweise Verhaltens, wirklich erkennen kann, ah, das ist es jetzt, das ist mein Leistungsgetriebener. Und ich möchte jetzt quasi nicht weiter dieses Verhalten oder dieses Muster quasi wieder anwenden, sondern ich möchte es unterbrechen. Ja, durch eine mentale Übung. Mhm. Haben wir gerade vorher gesagt, das kann auch eine simple quasi Atemübung sein, das kann ein Durchschütteln sein. Alles, was die Sinne einsetzt, um in dem Moment loszulassen von diesen Gedankenspiralen oder von diesem Verhaltensmuster. Und dann baut man darauf noch Fähigkeiten auf, die man natürlich auch trainieren muss, wie mehr Neugierde, mehr Empathie. Wie kann ich neue Lösungen finden auf eine andere Art, und zwar sehr inklusiv? Wie kann ich das Leben navigieren? Und wie kann ich euch wirklich so aktiv werden?
Mhm. Interessant. Schwierig.
Also ich schwelge gerade in Gedanken herum. Also ich bin voll bei dir. Ja.
Aber ja. Schwierig.
Ja, und da kommt der Punkt, wo man dann eben sagt, man kann Bücher lesen, man kann Artikel lesen, die geben einen Impulse. Das sind oft so diese Ansätze, wo man sagt, okay, auch vor allem bei Artikeln oder bei Postings, diese Quick Wins, diese Quick Fixes. Ja. Und das ist meine persönliche Erfahrung, auch in meiner eigenen Geschichte. Wenn man sich wirklich selbst verändern will, und zwar in eine positive Richtung, wenn man eben positiver denken und damit auch handeln möchte, dann ist es wirklich eine auch lebenslange Übung. Das ist wie, wie man bei euch vielleicht auch quasi ins Fitnessstudio, in die Fitness-Ecke gehen kann. Das ist einen Muskel trainieren. Und zwar nicht nur einmal oder einmal die Woche, sondern auch jeden Tag. Ja, also mentale Arbeit und damit positives Denken und eben sich selbst und andere führen, ist ein tägliches Muskel aufbauen und stärken. Und das macht man auch nur, wenn man erstens natürlich weiß, wie geht das, wenn man natürlich eine Zeit lang auch an der Hand genommen wird. Ja, ihr gebt ja auch eure Gäste in die Hand, ja, um ein schönes Erlebnis zu haben, um bei sich anzukommen. Und wenn ich dann diesen Muskel erstens erkannt habe, wo ist er, wie kann ich den trainieren und auch einigermaßen gestärkt habe, dann kann ich quasi auch wieder sozusagen losgelassen werden und meinen eigenen Weg weitergehen. Und gleichzeitig ist es auch oft so, dass es immer wieder im Leben Erlebnisse gibt, die auch sehr fordern. Das ist einfach das Leben. Und man kann dann mit der Zeit immer öfter eben diese Methoden anwenden, eben diesen Muskel weiter stärken und damit eben einsetzen. Und wie ihr sagt, das ist schwierig, das ist oft die Reaktion für viele, wow, das ist ja viel, das ist schwierig, das ist aufwendig. Ja, ich gebe es zu, es ist nicht von heute auf morgen erledigt, das würde ein ganz falsches Versprechen sein, aber wenn man die Neugierde, die Empathie für sich selbst wirklich entdecken will, dann findet man immer leichtere Wege und man stärkt seine Muskeln immer mehr, um in die richtige Richtung zu gehen.
Es ist aber eh schon, glaube ich, wenn man Veränderung will oder möchte und man das auch selber dann schon akzeptiert und sagt, okay, ich muss jetzt wirklich was verändern, das ist eher schon
ein großer Schritt.
Schritt. Weil viele sagen dann, ich lasse jetzt so, weil es hat ja jetzt auch immer passt. Da brauche ich nicht viel verändern und da mache ich nur kleine Schritte. Und aber so eine wirkliche Veränderung, da gehört eh Mut dazu, wenn man sagt, ich mach das jetzt.
Total richtig. Also ich wollte das, weil du gesagt hast, es kommen Leute zu dir, die wirklich die Veränderung haben wollen. Da finde ich, dass da vorher schon ein großer Prozess stattgefunden hat, dass man den Schritt macht.
Ja. Genau.
Also Veränderung ist, heißt immer, ich muss arbeiten dran. Ja. Das geht nicht von heute auf morgen. Und bei vielen ist es dann doch so, die was dann sagen, ah ja, okay, ich bin zwar nicht ganz zufrieden damit, aber bevor ich jetzt mein Leben umkrempel, ah, dann lass ich es so. Ja. Es ist leichter.
Ja. Und das Spannende ist ja schon, sich anzuschauen, welche Themen schlummern da so. Ja, und das ist ja auch ein Weg. Und jede und jeder von uns wird zugeben können, da gibt's Themen,
ja natürlich,
die schlummern sozusagen unter der Oberfläche. Und dann gibt's aber oft einen Auslösenden Moment, also diesen Auslösenden Moment, wo man sagt, so jetzt ist es soweit. jetzt will ich da wirklich jetzt hineinschauen, hinschauen, jetzt will ich da Unterstützung. Und das ist für mich das Spannende zu entdecken, auch mit den jeweiligen Menschen, warum jetzt?
Ja,
was ist jetzt anders? Was ist jetzt vielleicht ein Moment, wo du sagst, oder wo sie sagen, jetzt will ich da hinschauen, jetzt will ich da was verändern. Ja. Und das ist ein Momentum, das man auch wirklich nutzen sozusagen sollte, ja, für sich selbst. Weil da gibt es, wie gesagt, ein Ereignis, ein Schmerz oder eben ein Wille, ein Blick auf eine Möglichkeit, dass ich da wirklich etwas verändern darf.
Ja.
Dass ich was verändern darf. Ja, das ist ein schöner Abschluss. Wir sind schon ein bisschen am Ende der Zeit angelangt und das war, ich habe jetzt die ganze Zeit bin ich da völlig im Gedanken bei dir gewesen, aber das ist, man kann da jeden wirklich nur dazu ermutigen, den Schritt zu gehen und sich mal vielleicht bei dir zu melden. Zum Abschluss haben wir noch ein paar kurze Fragen an dich und würden uns freuen, wenn du da kurze Antworten für uns hast.
Was würdest du heute rückblickend anders machen?
Ich würde viel früher und viel schneller um Unterstützung bitten. Ja, also das Thema Unterstützung einfach sich einholen, jeglicher Art. Das hätte ich gerne sehr früh eben wirklich gelernt. Damit hätte ich das Leben wirklich, glaube ich, viel leichter eben auch erleben können.
Das ist eine gute Message. Was ist dein Lieblingsessen?
Als Kind war es echt das Schnitzel mit Pommes im Gasthaus. Mit 17 bin ich dann Vegetarierin geworden, mittlerweile vegan. Dann war es eine Zeit lang die Schupfnudeln mit Apfelmus von der Oma. Also wirklich handgemachter Erdäpfelteig. Und mittlerweile ist es wirklich buntes Veganes, wirklich ein Eintopf mit Kichererbsen oder Linsen und bunt muss sein.
Oh, schön.
Gut. Und die letzte Frage, was ist dein Lieblingsurlaubsland oder wo kannst du dir am besten entspannen, abschalten?
Für mich ist es Ost- oder Westafrika. Das ist so gefühlt eine zweite innerliche Heimat. Und es ist nicht ein Land, es sind einfach Regionen, wo ich einfach sehr, sehr gerne bin.
Schön.
Bunt, oder? Ja. Ist ziemlich so, wenn man jetzt an Afrika denkt, die Tierwelt und alles relativ bunt so.
Genau, die Farben,
kommt mir heute
die Kleidung,
so schön.
Das Essen.
Schön. Ja, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Das war wirklich eine schöne Folge und ich bin auf jeden Fall gespannt dranbleiben bei dir und wünschen dir weiterhin noch alles Gute und viel Erfolg.
Danke euch, alles Gute nach Obertauern.
Danke für deine Zeit. Ciao.
Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund.